NDR Kultur. Das Gespräch.
Dazu begrüßt sie Martina Kothe. Und heute ist der Wissenschaftsjournalist Axel Bujanowski zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Bujanowski, Sie befassen sich mit wissenschaftlichen Themen schon seit vielen Jahrzehnten, kann man sagen. Sie haben für unterschiedliche Medien geschrieben, Sie haben Geowissenschaften studiert, haben für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, für den Spiegel. Jetzt sind Sie seit 2020 bei der Welt und haben auch Bücher veröffentlicht zum Thema Klimawandel. War das vorletzte, jetzt gerade raus, ist das Buch 33 erstaunliche Lichtblicke, warum die Welt besser ist, als wir denken. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was war denn für Sie Auslöser, sich mal mit den Lichtblicken zu befassen überhaupt?
Gute Frage. Also das war eigentlich, seitdem ich Kinder habe, muss ich sagen, denke ich anders über diese Dinge. Wo sie auch immer Kontakt haben mit der Welt, also in Schulen, Kindergarten, auf YouTube, im Theater, in Kinofilmen, Fernsehen und so weiter. Es wird ihnen immer suggeriert, dass alles ganz schlimm werden wird und dass sie in Wetterkatastrophen umkommen könnten und so. Und das ist in einer rabiaten Weise geschieht das, dass ich das sehr unangenehm finde und auch eben in der Konfrontation mit meinen Kindern da auch gehalten bin, eben das zu rationalisieren, diese Ängste. Und dann habe ich eben festgestellt, dass die positiven Entwicklungen und die Vorzüge von Fortschritt, Innovation, Technologie, Industrialisierung, freier Marktwirtschaft, bürgerlicher Freiheit und so, dass das in den Schulen zu kurz kommt, wenn es überhaupt zur Sprache kommt. Und deswegen habe ich versucht, in meinem Buch jetzt 33 Beispiele für sensationelle Entwicklungen darzustellen, wie unglaublich, in welcher tollen Welt wir letztlich eigentlich leben im Vergleich zu den Menschen früher in der meisten Zeit der Geschichte. Heutzutage leben die meisten Armen unter besseren Bedingungen als Könige vor 200 Jahren. Das sagt man so leicht dahin. Aber es ist dann sehr, ich versuche das in dem Buch auch zu beschreiben.
Ja, lassen Sie uns mal gleich in ein Beispiel gehen.
Ja. Also man kann alle Lebensbereiche, es betrifft alle Lebensbereiche, verdoppelte Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, das ist im Grunde das ein ganz wichtiges Beispiel. Früher war es so, dass 2 von 5 Kindern gestorben sind vor dem 5. Lebensjahr. Das Kindersterben war der Normalfall jeder Familie. Selbst die Mutter starb mit hoher Wahrscheinlichkeit bei irgendeiner Geburt. Das heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen war 24 Jahre, weil eben viele im Mutterbett starben. Und so war es in jeder Familie üblich, dass der Tod quasi immer zugegen war. Und das stellt man sich dann so vor, als ob das dann irgendwie, dann war es eben normaler, weil das Leid war das Gleiche. Also es gibt Zeugnisse, die das eben zeigen, wie die Trauer und das Leid eben ein ständiger Begleiter waren. Und heutzutage ist die Wahrscheinlichkeit für einen 10-Jährigen das Rentenalter zu erreichen, größer als damals von Neugeborenen 5 Jahre alt zu werden. Blutvergiftung, jede Art von bakterieller Infektion, ja, das war alles sofort lebensbedrohend und es war eben oft gefährlicher, zum Arzt zu gehen, als nicht zum Arzt zu gehen. Weil die Medizin einfach letztlich gar keine, es war eben nicht fortgeschrittene moderne Medizin, sondern es war eben eigentlich Raten. Und es wurden kurioseste Therapien gemacht, die letztlich den Menschen mehr geschadet haben, als sie genützt haben.
Wobei man da einwenden muss, es ist ja immer der Wissensstand der jeweiligen Zeit. Wer weiß, wie in 200 Jahren die Menschen auf das gucken, was wir heute medizinisch so machen.
Absolut.
Und auch sonst.
Ne? Klar, nur es gibt eben auch objektives Wissen. In 200 Jahren wird wahrscheinlich sagen, wie die sind an Krebs gestorben, ist ja lustig. Oder Virusinfektionen waren gefährlich. Vielleicht wird man das in 200 Jahren sagen. Mhm. Trotzdem wird man diesen Fortschritt von vor 200 Jahren bis heute, den wird man nicht wegdiskutieren können. Der ist auf Rationalisierung, auf Wissenschaft und auf Fortschritt eben zurückzuführen, auf Ursache-Wirkungsprinzipien, dass man festgestellt hat, dass eben Hygiene entscheidend die Gesundheit verbessert, dass man eben Penicillin gefunden hat, dass man Bakterien eben, bakterielle Krankheiten heilen kann. Diese Dinge haben eben so massiv die Lebenserwartung nach oben getrieben. Zu Goethes Zeit war es so, dass selbst Goethe und wohlhabende Leute viel unkomfortabler gelebt haben als wir heute. Die hatten vielleicht in einem Raum eine Holzheizung oder so, wo man eben dann im Winter diesen Raum vielleicht einigermaßen warm bekam. Aber viele Leute haben einfach den ganzen Winter gefroren. Ne? Und die Kälte war nicht wegzukriegen. Ja? Und ich denke auch immer so, diese Faszination für die Pyramiden ist ja berechtigt. Ne? Die wurden vor 6000 Jahren gebaut und man steht davor und denkt so, wow, wie haben die das denn gemacht? Aber man müsste eigentlich mit der gleichen Bewunderung vor dem heutigen Elektrizitätsnetz oder Wasserleitungsnetz stehen. Ne? Weil das ist so unglaublich, dass man jedem Haus den Wasserhahn anmacht, da kommt warmes Wasser raus. Vor 100 Jahren noch, in den 20er Jahren, war warme Dusche zu Hause noch eher selten. Das kam gerade dann. Vor 150 Jahren gab es das gar nicht. oder vielleicht in den Gemächern von Königen gerade mal eingeführt. Und auch wie Lebensmittel erzeugt werden und dann geliefert werden bis nach Hause oder das Abwasser abgeleitet wird von den Toiletten in Klärwerke und so, dass man davon gar nichts mehr mitbekommt. Vor 200 Jahren haben die Städte gestunken, ja. Und also alle Lebensbereiche haben sich wahnsinnig verbessert. Extreme Armut war damals normal. Die Leute saßen zu Hause und sind nie aus ihrem Ort rausgekommen.
Könnte man eher sagen, extreme Armut aus unserer heutigen Sicht, weil wir können natürlich nicht reingucken. Ne? Wir können natürlich sagen, ja, die hatten ganz wenig, aber ob sie jetzt glücklich oder unglücklich damit waren, das vermögen wir ja gar nicht zu sagen. Und ich dachte so, Sie haben so ein sehr atmosphärisches Beispiel in Ihrem Buch und das ist dann ein Holzhaus und das ist eine Familie, die also vom Ackerbau lebt und dann sagen Sie, das Kind wird da und da an dieser Krankheit sterben, der Vater daran, der hustet schon ganz schlimm. Ja. Und ich dachte so, das ist so ein Bild wie aus dem amerikanischen Westen, also so wie unsere kleine Farm. Mhm. Und ich dann dachte, naja, tatsächlich, die Menschen in Mitteleuropa waren sicher nicht reich, aber haben meistens auch in Steinhäusern zu der Zeit schon gelebt.
Das, was Sie beschreiben, diese Szenen, diese Romantisierung dieses Bauernlebens, das halte ich auch für kritikwürdig. Also deswegen mache ich auch diese Punkte in meinem Buch. Einfach weil das Leid einfach immer gegenwärtig war, ja. Und sozusagen extreme Armut es gibt eine klare Definition dafür, ne? Also, dass man eben sich täglich mit Nahrung versorgen kann auf niedrigstem Level. Und das Nötigste eben hat. Und selbst daran fehlte es eben den meisten Leuten, also 9 von 10 Leuten fehlte es eben vor 200 Jahren daran. Und das ist eben so, die Leute haben wahnsinnig oft gehungert. Das ist eben auch, was man sich auch mal klar machen muss. Es ist eben so, man war komplett wetterabhängig. Heute wird es so romantisiert, ja, im Gleichklang mit der Natur leben und so. Ja, die Natur ist erstmal ziemlich hart, unergiebig. Also Natur gibt einem nicht viel Nahrung, ja. Die muss man nämlich künstlich anbauen, damit man sie hat, auch für schlechte Zeiten. Und wetterabhängig zu leben heißt eben auch, Dürren und Ernteausfälle und Epidemien und sowas alles aushalten zu müssen. Und das war eben normal. Und das ist eben etwas, was man, finde ich, auch seinen Kindern sagen muss. Also ist das dieser Fortschritt, den es gab. Und ich schreibe viele Beispiele in dem Buch, dass das eben möglich ist, ja, dass das eben Menschen gemacht haben, dass es von Kreativität, Intelligenz, Wissen kommt und nicht so sehr aus der Ausbeutung der Erde. Die Leute haben mir immer erzählt, der Mensch wäre das Böse, weil er die Erde kaputt macht. Und
denn das Ihrer Meinung nach?
Naja, das ist ja seit den 70er Jahren ich habe ja viele Kinderbücher jetzt auch für eine Recherche gelesen. Also der dominante Topos in Sachen Umwelt und Mensch ist immer der, man kann das an dem Witz festmachen, der in den 70er Jahren prominent wurde, wo sich zwei Planeten treffen und der eine sagt zu dem anderen, oh, mir geht's ganz schlecht. Was hast du denn? Ich habe Homo sapiens. Ja, das kenne ich, das geht vorbei. So, ne? Und diese Vorstellung, dass der Mensch eben ein Krebsgeschwür wäre, der die Erde kaputt macht, so, das ist etwas, was in der westlichen Welt sich sozusagen als Gegenbewegung nach dem Wirtschaftswunder in 50er, 60er Jahren so gebildet hat, weil man eben da tatsächlich ja starke Umweltverschmutzung zu beklagen hatte, die dann erfolgreich in den kapitalistischen Ländern bekämpft werden konnten, weil man eben Ressourcen hatte. Aber das heißt, es gab so einen rationalen Kern der Umweltbewegung, aber es wurde eben dann sehr stark fortschrittsfeindlich, industriefeindlich, hat sich das eben gedreht und eben diese Fortschrittsfeindlichkeit manifestiert sich eben heute noch, und das ist eben, was ich sehr beklage, in den Schulbüchern, in den Kinderbüchern.
Welche haben Sie denn gelesen?
Naja, das sind ja ganz bekannt, ne? Der Maulwurf Grabowski, ne? So ganz, es läuft ja alles so nebenbei. Karl der Käfer, all diese, oder was ich, wo immer so gezeigt wird, jetzt kommen die Bauarbeiter, machen das Land kaputt, oder die ganzen Lieder in den 80er Jahren der Popmusik, ja, jetzt kommen die Menschen, kommen mit großen Baggern und machen die Landschaft kaputt, und das ist was Schlechtes. Dabei ist das was Gutes.
Vielleicht ist es auch ein bisschen psychologisch zu erklären, dass sich natürlich aus einer veränderten Umwelt, die sich rapide verändert, eine Sehnsucht nach einer Ursprünglichkeit entwickelt. Das ist ja erstmal gar nicht zu bewerten als gut oder schlecht. Ich würde gerne noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, weil Sie da gesagt haben, dass Sie mit eigenen Kindern den Eindruck haben, dass diesen Kindern ständig Angst gemacht wird. Wer macht den Kindern Angst und wie? Und kann man das zu Hause auffangen oder ist das etwas Übermächtiges?
Also das ist etwas, eine Konstante sozusagen, finde ich. Es ist omnipräsent. Also was man auch immer anmacht. Mein Sohn guckt gerne Checker Tobi zum Beispiel auf YouTube. Tolle Sendung. Aber es kommt immer dieser Topos vor. Also der Mensch, der macht die Erde kaputt. Und mein Sohn hat das so aufgesogen. Also wenn wir Auto fahren, sagt er, ja, das ist aber nicht gut. Und dann stand er vor mir und sagte, Papa, er war 5 Jahre alt, Papa, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir. Sagte er so mir so mit ganz Bestimmtheit und, ins Gesicht. Und diese Dinge, und im Miniaturwunderland in Hamburg gab es eine Ausstellung, wo Kinder für Kinder, wo eben auch sie sahen, wie Naturkatastrophen zunehmen durch den Klimawandel und wie sie dadurch eben dann sterben könnten und so. Das ist auch im Klimahaus in Bremerhaven, es gibt so viele Beispiele, es ist so, dass auch diese Umwelt- und Techniksendung im Fernsehen von meiner Generation und der davor eben so konzipiert werden, dass die Aussage immer die ist, der Mensch macht die Umwelt kaputt und deswegen sollte es entweder weniger Menschen geben oder wir brauchen weniger Technologie, weniger Fabriken, weniger Impact und so. Das ist, finde ich, eine sehr gefährliche und eine falsche Aussage, weil es natürlich stimmt, dass man diese externalisierten Effekte hat, dass also der Mensch, gerade was das Klima angeht, eben einen Impact hat, also einen Einfluss hat, der negativ ist, mit dem CO2 ein klimawirksames Gas eben in die Atmosphäre treibt.
Ich glaube, das ist so ein Punkt, das wird Ihnen auch oft vorgeworfen, dass Sie diesen Punkt quasi außer Acht lassen. Aber das ist ja nicht der Fall.
Ich komme ja aus der Klimaforschung, ich kenne das aus erster Hand. Ich bin ja wahrscheinlich der Journalist in Deutschland in den letzten 30 Jahren, der am meisten von den Risiken des Klimawandels geschrieben hat. Ich mache das ja 30 Jahren. Und es ist mir vollkommen selbstverständlich, dass ich bin auch gar kein, sagen wir mal, nicht einer, der die Hoffnung hat, dass die globale Erwärmung unter 2 Grad gehalten werden kann. Das ist einfach physikalisch kaum noch möglich, ja. Und das bringt Risiken mit sich und es wäre besser, dieses Experiment zu beenden. Aber natürlich, ne, das schreibe ich auch.
Welches Experiment?
Dieses Experiment, was der Mensch mit der Erde eben anstellt, dieses Klimaexperiment, so kann man es ja nennen, ja. Also CO2 in großem Maße in die Atmosphäre zu treiben.
Aber da sind wir ja an einem wichtigen Punkt. Die Frage ist ja, wie beenden wir das? Ne?
Genau.
Und wenn Ihr Sohn vor Ihnen steht und sagt, übrigens, der Meeresspiegel steigt.
Und wir sterben,
ist das ja natürlich eine krasse Aussage für einen Vater.
Ja.
Die Frage ist, ob es für das Kind so schlimm ist oder ob die Kinder tatsächlich durch diese Informationen, die wir vielleicht als Erwachsene ganz grauenhaft finden, weil wir auch ein Verständnis von Leben und Tod haben, dass die Kinder allerdings ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass man etwas tun sollte, um diese Erde einigermaßen zu erhalten.
Ja, genau. Das ist mit Sicherheit ein guter Impuls, wenn man weiß, dass der Mensch negative Effekte auf die Umwelt hat und das wiederum ja auch negative Effekte auf den Menschen hat. Das ist vollkommen unbestritten. Aber es ist eben so, diese Art, sozusagen diese Apokalyptik, dass es etwas passiert, das ist eben auch ein religiöses Element, ja, dass man so glaubt, es passiert, unsere Generation wird jetzt etwas machen, was die gesamte Schöpfung kaputt macht und alle Menschen ausrotten wird. Das ist ja etwas, was sehr, sehr dominant ist, diese Erzählung. Also Ende der Zivilisation und weiß ich was. Oder auch diese Vorstellung, dass der Meeresspiegel steigt, wenn man stirbt. Ja, das ist ja etwas auch Religiöses, weil so läuft es ja nicht. Also der Meeresspiegel wird weiter steigen und ich halte den Anstieg des Meeresspiegels für ein gravierendes Problem, weil das auch noch lange weitergehen wird. Sehr, sehr langsam, aber in mehreren Generationen ist das schon ein großes Problem. Ich bin mit meinem Sohn dann in Hamburg, wo wir wohnen, an die Elbe gefahren und habe ihm die Küstenschutzanlagen gezeigt. Und die hat er gar nicht gesehen. Aber 9 Meter hohe Küstenschutzmauern sind so toll ins Stadtbild integriert, da kann man drauf sitzen, kann man drauf flanieren. Das ist alles super geworden. Und diese Sturmflutmauern haben 2013 eine Nordseeflut in Hamburg abgewehrt, die genauso hoch war wie die 1962, wo eben 340 Leute in Hamburg ertrunken sind. Ein unglaublich erfolgreicher Sturmflutschutz.
Das war sehr aufregend. Man wusste auch nicht, ob es klappt. Ne?
Ja, genau.
Also das war schon eine wirkliche Nagelprobe.
Und das hat eben... Es zeigt eben, wie es ist teuer, ne? Küstenschutz, das kann man sich nur leisten in Ländern mit Wirtschaftswachstum, wo es eben erfolgreiche Wirtschaft gibt, wo es Ressourcen dafür gibt. Und deswegen ist Wirtschaftswachstum die Voraussetzung auch dafür, dass man sich gegen Umweltrisiken absichern kann. Ne? Deswegen sterben ja auch viel weniger Menschen an Wetterkatastrophen als früher, weil der Wohlstand eben gewachsen ist. Das heißt aber nicht, dass es diese Risiken nicht zunehmen werden. Der Klimawandel wird Wetterrisiken, bestimmte Arten von Wetterrisiken vergrößern. Das heißt, man muss sich noch besser vorbereiten. Und gerade der Anstieg des Meeresspiegels ist ein Problem, auf das man sich vorbereiten wird. Müssen, und das müssen aber unsere Kinder ja machen. Hm. Und denen zu sagen, so daran sterbt ihr, ist eine vollkommen falsche Herangehensweise, ihnen zu zeigen, dass mit Ingenieurkunst und mit Intelligenz diesem Problem auch begegnet werden kann, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und genauso muss man ja auch das Problem der globalen Erwärmung grundsätzlich lösen. Also diese Veränderung der Energieversorgung ist ja auch ein technologisches Problem, ökonomisches Problem auch. Und dazu braucht man eben Wissen und dazu braucht man Intelligenz. Und sozusagen zu sagen, wir fahren einfach unsere Wirtschaftsrunde an, werden alle arm, wird in Demokratien keine Mehrheit haben.
Aber wer möchte denn das, dass wir die Wirtschaft runterfahren und alle arm werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand in der Form wirklich proklamiert.
Ja, also es ist schon so, dass diese Bewegung, diese Degrowth-Bewegung in der Wissenschaft eine große Dominanz hat. Es gab jetzt gerade eine Studie, die gezeigt hat, in der Klimaforschung haben ein Gutteil der Forscher Sympathie für Postwachstum.
Also Degrowth bedeutet sich gesund schrumpfen, könnte man sagen. Genau. Oder einfach schrumpfen, ja, und nicht weiter ein Wirtschaftswachstum anstreben, sondern einen Status quo erhalten.
Das ist in den westlichen, in den Universitäten des Westens eine sehr populäre Haltung. Und das heißt Postwachstum, was ich auch gesund schrumpfen, ne? Das ist etwas, was ich, das ist natürlich ein Widerspruch, finde ich. Also weil schrumpfen heißt nicht, dass es gesünder wird.
Das, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das finde ich wirklich ein sehr spannendes Thema, weil der Begriff Wirtschaftswachstum, der ist ja erst in den 1950er Jahren aus Amerika kommend als Parameter genommen worden, um quasi die Prosperität und die Entwicklung einer Volkswirtschaft zu messen. Und vorher hat man das nicht so gemessen. Aber es gab ja trotzdem eine Entwicklung und es gab trotzdem eine Entwicklung hin zu mehr Wohlstand. Das war ja schon vorher vorhanden. Aber jetzt hat man diesen Begriff und ich glaube, der Begriff ist vielleicht auch das Problem, dass man sagt, wir wollen mehr Wachstum und wir wollen keinen Wachstum, aber wir wollen ja alle zumindest einen Erhalt der Wirtschaftsleistung. Ob wir das jetzt Wachstum nennen oder nicht, ist ja vielleicht ein Streitpunkt, den wir ausräumen können, oder?
Ja, also wenn es so wäre, schön. Ich beobachte eben nur, dass es eine sehr starke Strömung gibt, in Deutschland besonders. Deutschland war in dieser Sache immer führend. Also diese Art von Postwachstums, dieses Milieu, das ist ja auch ein elitäres Milieu. Das ist die Umweltbewegung in Deutschland in den 70er Jahren, USA, Kalifornien sehr stark und Deutschland eben und Schweden noch, waren so die Pfeiler dieser sehr elitären Umweltbewegung, die letztlich von Wirtschaftsbossen getrieben wurde, von Leuten, denen es also gut ging. Und das ist das Faszinierende auch heute. Die Träger der Umweltbewegung waren immer das wohlhabende Milieu. Da laufen so Statuskämpfe mit. Und so diese Abgrenzung nach unten funktioniert über Preise. So hat man immer für sich persönlich sozusagen in diesem gesellschaftlichen Statuskampf eine sehr kommode Gruppe gefunden. Und weil man sich ja fragen muss, warum ist denn das so populär im universitären Milieu nach Postwachstum zu streben? Und das ist ja etwas, was sozusagen dem widerspricht, was man bisher erlebt hat. Das Wirtschaftswachstum hat ja diese ganzen Fortschritte ermöglicht, ne? Zum Beispiel, dass die ärmsten Länder pro Person mehr Kalorien zur Verfügung haben als die Reichen vor 50 Jahren. Das ist so spektakulär, weil immer gesagt wird, das Bevölkerungswachstum wird die
Leute. Jetzt sind wir aber beim Bevölkerungswachstum, nicht beim Wirtschaftswachstum.
Ja, genau, weil die Welt ist eben, hat sich vervierfacht, die Bevölkerung. Ja. Und wenn man die Wirtschaft nicht wächst, kann man dieses Wachstum der Bevölkerung ja nicht sozusagen kompensieren und schon gar nicht die Leute aus der Armut holen. Das Wirtschaftswachstum der Welt wird weiterhin und wird auch noch auf Sicht von fossiler Energie getrieben werden. Ich würde gerne, dass es anders ist, aber es ist so. Das heißt, Deutschland könnte, wenn es wirklich wollte, oder gerade die Umweltbewegung in Deutschland, wenn sie den Klimawandel bremsen wollten, müssten sie das sozusagen dafür sorgen, dass es ökonomisch verlockend wird, diese Energie zu ersetzen durch andere Energieformen. Und das sind so diese Widersprüche in der Klimabewegung, die ich ja in meinem Klimabuch vom letzten Jahr im Versuch auch rauszuarbeiten, dass die Leute, die am schrillsten das Problem beschreiben, auf diejenigen sind, die der Lösung des Problems im Weg stehen. Das sind einfach so Widersprüche, die auffallen, wenn man zum Beispiel gleichzeitig aus der Kernkraft aussteigt und sagt, man glaubt aber, das Klimaproblem wäre das Schlimmste der Welt. Das ist einfach ein Widerspruch. Man kann, wenn man eine Energiequelle, CO2-arme Energiequelle über die Kernkraft abschaltet und gleichzeitig sagt, das Klimaproblem ist unser größtes Problem und wir müssen alles tun, damit es gelöst wird, dann hat man nicht nur ein Mathematikproblem, sondern man hat sich in einen Widerspruch verstrickt, weil das kann beides gleichzeitig nicht, geht einfach nicht.
Ja, ich glaube, mit dieser These und dieser Haltung, Axel Bojanowski, ecken Sie auch mitunter an, auch unter Journalisten und Journalistinnen, Kollegen, die das ganz anders sehen. Da werden auch Artikel von Ihnen überprüft und so weiter. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie tatsächlich, wenn Sie in eine Runde eingeladen sind mit anderen, regelrecht beleidigt werden. Was glauben Sie, warum provoziert andere das so sehr, was Sie in Ihren Büchern oder auch in Gesprächen sagen?
Journalismus ist ein soziales Unternehmen. Es ist eine Menschengruppe. Und Evidenz ist da nicht etwas, was besondere Bedeutung hätte. Also es ist nicht so, dass am Ende irgendjemand steht und sagt, oh, in diesem Artikel war alles richtig, in Ihrem Bericht war alles richtig, dafür gibt es jetzt einen Journalistenpreis, sondern es ist andersrum. Es wird im Journalismus das belohnt, was die eigene Gruppe stützt. Und das ist bei Klima ist ein, also auch gerade die Energiewende, das ist eine Kulturbewegung letztlich. Und was Sie jetzt ansprachen mit den mit der Kritik und so. Es ist eben so, wenn man ausschert aus der Gruppe, ist es gerade im Journalismus, weil das eben so ein soziales Unternehmen ist, wird das ist eben sozusagen das, was am wenigsten gewollt ist. Ja, also man versucht immer so zu signalisieren als Journalist, dass man ja zur Gruppe gehört. Und so Sachen wie Kernkraft und Klima sind ganz wesentliche Chiffren. Ich habe das vom Spiegel, war hier längere Zeit. Und wenn man da irgendwie sozusagen zu verstehen gab, dass die Kernkraftdebatte unbedingt wieder aufgemacht werden müsste, dann war man eigentlich schon nah am Nazi. Also es ist so etwas, was in Deutschland was vollkommen Ungehöriges, während in anderen Ländern Kernkraft ja erstens von den Kommunisten ja immer geliebt wurde und zweitens in vielen Ländern mittlerweile zu Teil der grünen Bewegung ist. Also Kernkraft,
vielleicht wäre es ganz gut, ne? Diese ganzen Energieversorgungskonzepte und Techniken einfach mal von der Politik zu trennen. Dass man nicht sagt, das eine ist rechts, das andere ist links, sondern es gibt eben Vor- und Nachteile für ganz viele Technologien. Und die Frage ist einfach, was möchte man als Gesellschaft? Also gehen wir dort ein Risiko ein oder gehen wir ein Risiko ein, dass unsere Kinder und Enkel und Urenkel vielleicht mit irgendwie strahlenden Abfällen zu tun haben, die wir falsch eingeschätzt haben?
Ja, genau diese Art von nüchterner Beschreibung ist eben im Journalismus in Deutschland ganz schwer möglich. Während die Grünen in Skandinavien beispielsweise ja Kernkraftfans sind, ist in Deutschland sozusagen Kernkraft etwas vollkommen, es ist eine verpönte Idee überhaupt, ja.
Aber würden Sie denn zustimmen, wenn man sagt, den Fortschritt sollte man nicht verhindern, aber dennoch sollte man aufpassen, dass man nicht alles kaputt macht auf dem Weg nach vorne?
Ja, genau, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen in Deutschland, weil ja jedes kleinste Projekt verhindert wird erstmal. Also es ist ja egal, was gebaut wird, es dauert ja mindestens 10 Jahre, selbst wenn es nur eine kleine Straße ist oder so. Da hat sich ein riesiger Bürokratieapparat aufgebaut, der alles 100 Mal...
Ich glaube, da ist die Politik sich auch einig, dass der Bürokratieapparat abgebaut werden muss, oder?
Ja, aber das ist
also egal, welche Richtung Sie fragen.
Nur ist es schwierig, das zu tun, weil der erhält sich ja selbst. Und das ist dann, da kommt dann das Motiv Kettensäge ins Spiel. In Deutschland stehen die Leute applaudierend dabei, wenn Kraftwerke gesprengt werden. Weil man sagt, ja, das ist Kraftwerke sind was Böses.
Ja, Sie müssen auch sehen, also ich versuche das immer ein bisschen einzuordnen, denn natürlich haben wir alle Fukushima erlebt. Ja, wir haben auch Tschernobyl erlebt, also Sie und ich zumindest. Und das hat eine große, große Auswirkung auf den Blick auf Kernenergie gehabt. Und zwar nicht dadurch, dass das politisch von irgendeiner Seite wiederholt und gesteuert wird, sondern erstmal dadurch, dass man gesehen hat, au backe, das kann ganz schön in die Hose gehen.
Nee, in Deutschland. Ja? In Japan?
Aber ich glaube auch, die Japaner waren nicht gerade glücklich darüber.
Die Japaner die setzen auch weiter auf Kernenergie und fahren auch wieder hoch, auch in Fukushima. Ja, und deswegen das Ausland, wenn man da mit Leuten spricht, die sich auskennen, sagen, wie kann es sein, dass Deutschland die modernsten Kraftwerke der Welt einfach ausmacht? Ne?
Und, aber Herr Bujanowski, es ist ja nun mal so. Wir können das ja jetzt gerade nicht zurückdrehen. Also ja,
zum Beispiel auch, es ist so ein bisschen so, Deutschland ist da ein Sonderfall. Und wenn ich diese Sachen, die ich jetzt sage, in Japan sagen würde oder in den USA sagen würde oder in Finnland sagen würde, dann wäre das vollkommen unprovokant. Das ist so, nicht? Und das ist so ein bisschen der deutsche Zeitgeist, wo die Anti-AKW-Bewegung eben sehr stark gehört einfach zu einem Milieu dazu. Und bestimmte Fragen wurden nie wirklich gestellt. Es gibt Medienforschung nach Tschernobyl. Ganz interessant, die gezeigt hat, die Berichterstattung in Deutschland, Frankreich und USA nach Tschernobyl. In Deutschland wurde nach dem Atomunfall in Tschernobyl dann die Kernkraft an sich in Frage gestellt, in den Medienberichten. Konsequent. Und das hört auch nicht mehr auf. In Frankreich, in den USA nicht. Es wurde in Frankreich und in den USA wurde über diesen Unfall berichtet. Da wurde präzise nachvollzogen, was ist da passiert. Altes Kernkraftwerk und so weiter. Und es kam dann eben raus, ja, die Kernkraftwerke in Frankreich und in den USA sind viel besser. Und da ist es eben viel unwahrscheinlicher und so. Und deswegen setzen die auch weiter auf Kernkraft. Und diese Art von Analyse findet in Deutschland eben nicht statt, weil es einfach der deutschen Identität widerspricht. Das ist aber ein Sonderfall. Ne? Das ist etwas, was es sonst auf der Welt nicht gibt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihnen das hier einfach zu einseitig oder es ist eine Art der Debatte, die Sie nicht teilen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht beide Sichtweisen auf dieses Problem erörtern kann.
Das wäre schön.
Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was zu kurz kommt. Dass man eben zum Beispiel wie in so einem Gespräch mal sagt, was denkt denn Axel Bujanowski darüber und Martina Kote? Das ist ja wahrscheinlich ganz anders, aber wir unterhalten uns ja drüber. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch perspektivisch.
Ja, das ist eben genau das, was ich vermisse und was in den letzten 15 Jahren immer weniger wurde. Wie gesagt, vorher war ich beim Spiegel, da war es sozusagen, es war klar, was gesagt werden durfte und was nicht gesagt werden durfte. Und das betraf eben auch meine Themen, Kernkraft und Klima, sehr stark, weil die eben auch sehr identitätsstiftend sind. Und das, wenn die Themen nicht so wichtig wären, könnte man ja sagen, ist mir doch egal. Also bei anderen Themen wäre es mir komplett egal. Aber ich bin nun mal jemand, der sich damit auskennt. Und da hat man ja auch eine Verantwortung. Ich kann ja nicht einfach irgendeinen Unsinn schreiben, nur weil ich denke, dann komme ich früher nach Hause oder habe keine Probleme mehr dann mit meinen Kollegen.
Aber da unterstellen Sie ja anderen, dass die Unsinn schreiben, um früher nach Hause zu kommen.
Ja, das unterstelle ich auch.
Das ist ganz eindeutig. Also, da das wundert heißt, es mich nicht, dass Sie nicht allzu viele Freunde auf solchen Diskussionen
haben. Ja, nee, das ist aber, ich finde, das ist einfach die Verantwortung, wenn man da ein bisschen was von versteht, dass man dann bestimmte Themen auch anspricht und auch diese Missstände benennt. Ich halte gerade diese Einengung der Debatte eben für ein Problem.
Man sollte sich immer über Themen, die man kontrovers sieht, austauschen können. Das ist absolut was wir tun müssen, also sonst wird keine Lösung am Horizont erscheinen.
Ich habe ja täglich mit Wissenschaftlern zu tun und das ist etwas, was in der Wissenschaft seit Jahren beklagt wird. Die meisten Wissenschaftler, die ich kenne, würden niemals in der Öffentlichkeit irgendwie auftreten wollen. Das ist, weil es einfach nicht geht. Man kann mit dieser Art der unsicheren Kommunikation und die Dilemmata zu beschreiben oder Probleme zu beschreiben, in der Öffentlichkeit in Deutschland nicht reüssieren, weil man damit in Teufels Küche kommt.
Wir treten ja gerade entgegen.
Ja, das ist, ändert sich gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Auch es ist ein bisschen, weil man auch gemerkt hat, dass es eben so, wie es bisher gemacht wurde, einfach nicht gehen wird.
Axel Bojanowski, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, gerne.
Und das war das Gespräch auf NDR Kultur, heute mit dem Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski. Sein Buch 33 Lichtblicke, warum die Welt besser ist, als wir denken, ist im Westend Verlag erschienen. Mein Name ist Martina Kothe.
NDR Kultur.